Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Joe hat es ja schon angekündigt. Wir beschäftigen uns dieses Jahr ja ganz viel mit diesen 40 Geschenken, die wir an die Stadt machen dürfen. Und da geht es viel darum, dass wir, weil wir so viel von Gott empfangen, einfach auch viel zu geben haben. Und das wollen wir. Wir wollen aus unserem Reichtum an andere geben. Und uns ist diese Stadt wichtig. Wir leben hier, wir arbeiten hier, wir wohnen vielleicht in der Region drumherum. Wir haben unsere Gemeinde hier und wir wollen gern investieren. Aber uns ist genauso wichtig, darüber zu reden und darüber mit euch nachzudenken, was bekommen wir eigentlich von Gott, dass wir wirklich aus der Fülle geben können. Und nicht so, Mist, eigentlich geht's uns selbst total schlecht und eigentlich fühlen wir uns total erschöpft und all unsere Bedürfnisse hängen irgendwie in der Luft, aber trotzdem sollen wir geben. So soll es nicht sein. Und deswegen fange ich auch heute an mit Gott schenkt uns Leben im Überfluss. Wisst ihr, ich war vor ein paar Tagen auf einem Spaziergang. Es waren ja richtig schöne sonnige Tage. Ich habe versucht, jeden einzelnen zu nutzen und dann da an der Oka so lang zu spazieren. Und weil das Wetter so schön war, war ich nicht die Einzige, die auf diesen schlauen Gedanken kam. Und so kamen mir immer mal wieder welche entgegen. Und es gibt so bestimmte Stellen, wenn man bei uns in Stöckheim an der Oka langläuft, die sind sehr schmal. Und wenn einem dann jemand entgegenkommt, dann muss man schon mal ausweichen, dass die an einem vorbeikommen können. Und so war es auch. Es kamen nämlich zwei erwachsene Personen mit Kinderwagen auf mich zu. Und da schienen auch noch zwei Hunde zu laufen. Den einen habe ich sofort gesehen, der lief da immer vor dem Kinderwagen lang. Und weil die eben so breit waren, habe ich mich zur Seite gestellt und habe die an mir vorbeiziehen lassen. Und dann kamen erst die zwei Leute mit dem Kinderwagen, der eine Hund lief da die ganze Zeit rum. Und dann sah ich den anderen Hund, den ich nur so erahnt hatte. Jetzt fragt mich nicht nach Rasse, ich kenne mich mit Hunden gar nicht aus, aber es war so ein ganz kleiner. Und das Besondere an diesem Hund war, dass er mit drei Beinen lief und das vierte Bein, das baumelte in so einem Fahrgestell. Also ich denke mal, dass dieses Bein war gelähmt oder was weiß ich. Also mit dem Bein konnte er nicht wirklich laufen. Und dieses Fahrgestell half ihm dann eben das Tempo seiner Herrchen und Frauchen mitlaufen zu können, weil dieses Fahrgestell ihn so angeschoben hat. Und mein erster Gedanke war, boah, tolle Erfindung. Da kann der Hund ja richtig glücklich sein. Und dann dachte ich als zweiten Gedanken, ob der Hund wirklich dieses Leben so genießt? Also ich meine, es ist schön und gut, dass er dieses Fahrgestell hat, aber eingezwängt in so ein unnatürliches, unnachgiebiges Fahrgestell, nur um mit dem Herrchen irgendwie mithalten zu können beim Spaziergang. Ich war mir dann doch nicht mehr so sicher, ob der das so cool findet. Und bei mir passiert das oft, so ein Gedanke trägt sich ewig mit mir rum, ja, also die waren dann schon längst weg und mein Spaziergang hat das aber noch weiterhin beschäftigt. Und es erinnerte mich an eine Floskel, die vor gar nicht allzu langer Zeit total in war. Vielleicht ist euch die auch begegnet. Also auf diese Frage, wie geht es dir, war ja jahrelang gut die richtige Antwort. Ja, die ist ja schon doof genug, diese Floskel. Aber es gab noch eine viel schlimmere, zumindest habe ich das so empfunden. Da war nämlich die Antwort auf, wie geht es dir, passt schon. Habt ihr die schon gehört? Also die war mal ganz lange in und jeder, den man gefragt hat, der hat genauso geantwortet, passt schon. Was bedeutet das, wenn ich das sage? Eigentlich ist ja nichts wirklich, wie es sein sollte in meinem Leben, ja. Und es fühlt sich auch alles andere als toll an. Aber ich habe mich eben dran gewöhnt. Geht schon, ich lebe damit. Das ist passt schon. Und diese passt schon Haltung, die hat mich richtig kürzlig gemacht, ja. Also ich glaube, das ist definitiv nicht biblisch und entspricht keinesfalls dem, was Gott für uns hat. Und es erinnerte mich in meiner Predigtvorbereitung an eine Begebenheit, wo Jesus jemanden geheilt hat. Und das lief so ein bisschen anders als bei anderen Heilungen. Und ich lese euch das mal kurz vor. Da steht nämlich in Markus 8, Vers 22 bis 25. Und sie kommen nach Bethsaida und sie bringen ihm einen Blinden und bitten ihn, dass er ihn anrühre. Und er fasste den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Und als er in seine Augen gespien und ihm die Hände aufgelegt hatte, fragte er ihn, siehst du etwas? Und der Blinde blickte auf und sagte, ja, ich sehe die Menschen, denn ich sehe sie wie Bäume umhergehen. Dann legte Jesus wieder die Hände auf seine Augen und er sah deutlich. Und er war wieder hergestellt und sah alles klar. Ich nehme mal nur den mittleren Vers, der steht da nämlich auch schon. Und als er in seine Augen gespien und ihm die Hände aufgelegt hatte, fragte er ihn, siehst du etwas? Und der Blinde blickte auf und sagte, ja, ich sehe die Menschen, denn ich sehe sie wie Bäume umhergehen. Ihr müsst euch vorstellen, der war jahrzehntelang blind. Ob er jetzt von Geburt an blind war, weiß ich nicht. Er war auf jeden Fall schon lange Zeit blind. Und jetzt mal abgesehen davon, wie seltsam Jesus das macht mit Spucken und was weiß ich, da möchte ich heute gar nicht drauf eingehen, ist es so, dass nach dem ersten Gang, sage ich jetzt mal, das nicht vollständig wieder in Ordnung ist. Sondern der Blinde sieht Schemen. Ja, er sieht schon deutlich mehr als vorher, aber er sieht nicht klar. Jetzt stellt euch doch mal vor, Jesus hätte gefragt, was siehst du? Und der Mann hätte gesagt, oh, ich sehe jetzt zwar die Menschen nur so als Schatten, aber das passt schon, Jesus. Danke. Also danke, dass ich jetzt besser sehen kann. Ich nehme das, passt schon. Und dann wäre er gegangen. Ich meine, der wäre doch dumm gewesen, ja? Da ist jetzt die grandiose Möglichkeit, dass Jesus ihn heilt. Und dann fängt Jesus auch an. Und es wäre einfach dumm gewesen, an der Stelle zu sagen, so, das nehme ich jetzt an. Das ist zwar noch nicht richtig gut, aber das reicht mir schon. Keiner von uns hätte dem Blinden das geraten. Und wenn ich das jetzt hier so als Option sage, dann würde jeder von uns sagen, Tanja, völlig lächerlich. Natürlich sagt der Jesus, er soll da nochmal weitermachen. Und Jesus hat das tatsächlich auch ungefragt getan. Jesus hat das nämlich nicht gereicht, sondern er legte ihm erneut die Hände auf die Augen und heilte ihn vollständig, bis er alles ganz klar sah. So sagt es Vers 25. Aber so doof wir dieses Verhalten finden würden, wir machen so oft genau das. Irgendwas passiert in unserem Leben, wo wir Gott auch dankbar für sind, aber ganz oft sind wir dann in dieser Passt-schon-Haltung. Reicht. Nehmen wir. Ist ja besser als vorher. Der super bekannte Vers, auf den meine Predigt fußt, steht in Johannes 10, Vers 10. Ihr kennt den alle oder die meisten von euch. Da steht, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich aber, und das sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Für mich ist dieser Vers der absolute Gegensatz zur Passt-schon-Haltung. Könnt ihr da mit mir gehen? Leben im Überfluss, was bedeutet das? Der griechische Begriff Perissos, für Überfluss, meint über das Gewöhnliche hinausgehend. Also nicht nur Standard, sondern weit über das Gewöhnliche hinausgehend. Und genauso auch über das Notwendige hinausgehend. Also mehr als genug, außergewöhnlich, über die Maßen, in Fülle. Das bedeutet Leben im Überfluss. Also weit über das Gewöhnliche hinaus, weit über das Notwendige hinaus. Absolute Fülle. Das heißt, wenn Jesus das hier so schreibt oder sagt vielmehr, dann verheißt er uns ein Leben, das weit über das Gewöhnliche und Alltägliche hinausgeht und das uns so erfüllt, dass nicht nur unsere grundlegendsten Bedürfnisse irgendwie gestillt sind, sondern wir weit darüber hinaus gesegnet sind, sodass wir wirklich segnen und beschenken können. Das ist Jesu Verheißung. Und was ist unser Part da drin? Ich sage euch heute Morgen in 100%iger Überzeugung, Leben im Überfluss, so wie Jesus es für uns meint, erlangt man niemals mit einer Passt-schon-Haltung. Das geht nicht zusammen. Das heißt, wenn du Leben im Überfluss haben willst, ist es absolut wichtig, dass wir aus dieser Passt-schon-Haltung bewusst heraustreten, um Gottes Geschenke für uns tatsächlich auspacken zu können. Damit wir da aber bewusst heraustreten können, wäre es vielleicht nicht schlecht zu wissen, was sind eigentlich typische Merkmale der Passt-schon-Haltung. Ich nenne euch drei, auf die ich nämlich heute eingehen möchte. Es gibt bestimmt noch etliche mehr, aber meine Predigtzeit ist ja immer begrenzt, ne? Oh Mist, ich habe auch mir gar nicht gemerkt, wann ich angefangen habe. Okay, ich fange jetzt an, genau. Ja, finde ich gut. Das erste Merkmal der Passschonhaltung ist, dass ich immer in der eigenen sicheren Komfortzone bleibe. Kein Risiko eingehen. Das zweite ist, dass ich ständig mich neu anpasse an Hindernisse, die in mein Leben kommen. Ich versuche, die irgendwie zu akzeptieren und sie so in mein Leben einzubauen, dass ich irgendwie damit klarkomme. Und das dritte ist, dass ich keinerlei klare Ziele und Visionen habe, wo ich hingehe, sondern ich nehme, was sich mir bietet. Ich nehme, was ich kriegen kann. Es ist schon mal gut zu wissen, was die Passschonhaltung ist, denn nur so kann man aus ihr heraustreten. Und ich möchte mit euch auf Grundlage dessen, was ich gerade an Merkmalen genannt habe, drei Dinge erarbeiten, wie wir aus dieser Haltung herauskommen und was in unserem Leben einfach eine Tür öffnet dafür, dass wir Leben im Überfluss bekommen können. Und da ist das Erste, komm heraus aus deiner Komfortzone. Mist, jetzt fängt Tanja wieder an, unbequem zu werden. Ja. Es gibt zwei gute Gründe dafür, in einer Komfortzone zu verharren. Das eine ist in der Regel Bequemlichkeit. Denn was wir gewöhnt sind, das fühlt sich gut und sicher an. Was wir nicht gewöhnt sind, hat mit ganz viel Unsicherheit, mit ganz viel Angst zu tun. Und das ist nämlich auch der zweite gute Grund, in der Komfortzone zu bleiben. In der Regel Angst. Angst vor Neuerung, Angst vor Veränderung, Angst vor Scheitern, Menschenfurcht. Es gibt noch hunderte von Ängsten, die uns immer wieder suggerieren, weißt du was, halt mal den Status quo. So schlecht ist der ja gar nicht. Habt ihr euch schon einmal gefragt, warum Petrus der einzige Jünger war, den Jesus aufgefordert hat, zu ihm aufs Wasser zu laufen? Also ihr wisst, die Jünger waren auf dem See Genezareth, glaube ich, war es. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, in ihrem Boot. Und plötzlich sahen sie einen Geist und als der Geist näher kam, erkannten sie, das ist Jesus und er läuft auf dem Wasser. Und innerhalb der Geschichte fordert Jesus Petrus auf, zu ihm zu kommen. Ich dachte, Mensch, das ist doch eigentlich eine richtig gute Glaubensübung für jeden Jünger gewesen. Warum hat er die nicht nacheinander alle zu sich gerufen? Ich meine, dann hätten sie wirklich Vertrauen üben können. Ja, so wie wir hier so diese Vertrauensübung haben, zwei stehen hinten und fangen einen auf und man muss sich fallen lassen. Hier, das wäre doch mal eine super Übung für alle Jünger gewesen. Aber Jesus fordert nur Petrus auf mit den Wörtern, komm zu mir. Der Grund war, dass Petrus der Einzige mit einer gesunden geistlichen Unzufriedenheit war. Der meinte nämlich, und das steht in Matthäus 14, Vers 28, Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Das heißt, hier war gar nicht Jesus der Initiator dieser Vertrauensübung, sondern Petrus. Und zwar, weil er einen Hunger hatte, alles mitzunehmen, was geht. Und der hat Jesus gesehen und hat gedacht, der kann auf dem Wasser laufen, das ist ja krass, das will ich auch. Und dann sagt der Mensch, wenn du der bist, von dem du es immer sagst, dann befiehl mir jetzt, dass ich zu dir aufs Wasser komme. Und er war in der Überzeugung, dann geht das. Den anderen Jüngern reichte im Prinzip das Erkennen Jesu auf dem Wasser. Das war ein spektakuläres Ereignis. Boah, Jesus ist auf dem Wasser zu uns gekommen. Aber das reichte. Keiner der anderen empfand diesen inneren Drang, den Petrus hier hatte. Und der Schritt von Petrus aufs Wasser, jetzt mal abgesehen davon, dass er dann ja auch wirklich noch zu kämpfen hatte, hat trotzdem ein außergewöhnliches Wunder zur Folge gehabt. Denn auch Petrus durfte erleben, wie er auf dem Wasser läuft. Aber das Heraustreten aus der Komfortzone hatte einen hohen Preis des Vertrauens. Und leicht war das bestimmt nicht für Petrus. Wie sieht das mit uns aus? Ich greife nochmal das auf, was Bettina eben als Eindruck hatte. Wir haben gesungen, ich stehe hier vor dir, bring mein Äußerstes für den Höchsten. Ich gebe es dir zurück mit meinem Äußersten für den Höchsten. Inwieweit sind wir bereit, tatsächlich Opfer dafür zu bringen, aus unserer Komfortzone herauszutreten, um Wunder mit Gott zu erleben? Mir geht es oft so, ich bestaune diese großen geistlichen Männer, wo man Bücher drüber lesen kann, Biografien und boah, da geht es ab, auch Frauen Gottes, die wirklich Wunder über Wunder erlebt haben. Und ich kann dir 100% versprechen, egal welche Biografie du liest, es handelt immer erst von tiefem Zerbruch, von langem Ausharren, von großen Opfern, von wirklich Kämpfen, bis der Durchbruch kommt und all diese Wunder geschehen. Und ich ertappe mich oft dabei, dass ich denke, oh, das will ich auch erleben. Und dann aber denke, boah, wäre ich echt bereit, diesen Preis dafür zu zahlen? Ich wünsche mir so sehr, dass ich eine Petrus-Haltung in meinem Leben habe. Und das ist wirklich das krasse Gegenteil zur Passt-schon-Haltung. Ich finde den so toll, ja. Also in Johannes 13 bei der Fußwaschung, da ist es so, dass Petrus nochmal wieder ausdrückt, er möchte wirklich alles nehmen, was Jesus ihm geben kann. Da sagt er, da geht es darum, dass Jesus zu ihm sagt, wenn ich deine Füße nicht wasche, Petrus, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und daraufhin sagt Petrus, Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, sondern wasche mir auch die Hände und den Kopf. Das ist immer dieses, ich will nicht nur das Minimum, ich will alles. Und diese Petrus-Haltung ist das, was Gott sich für uns wünscht. Eine große Leidenschaft nach mehr von ihm. Eine gesunde Unzufriedenheit mit dem, was wir schon mit ihm haben. Und dieses Ringen darum, ich jage dem nach, noch mehr mit Jesus zu erleben. Tja, irgendwie müssen wir ja anfangen damit, ja. Ich kann euch jetzt hier sagen, tritt aus deiner Komfortzone heraus und dann stehst du da, ja, pff, was heißt das jetzt ganz praktisch für mein Leben? Oft, glaube ich, segnet Gott die kleinen Schritte, mit denen wir beginnen. Und wenn wir daran treu sind, dann werden die größer und größer und größer, ja. Und das Gute ist ja, dass er uns nie dadurch überfordert, sondern wir dürfen wissen, wenn wir in den kleinen Schritten treu sind, dann lernen wir ja auch dadurch. Und dann kommt das Nächste und das empfinden wir dann gar nicht mehr als so schwierig. Das heißt, das, was ich euch mitgeben will, ganz praktisch ist, sei doch gehorsam gegenüber dem, was Gott zu dir spricht. Und sei es auch noch so klein, so unbedeutend, so herausfordernd oder manchmal auch skurril. Ja, manchmal sagt Gott einem Sachen, man denkt, hä? Warum soll ich denn das jetzt machen? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich hatte vor einigen Wochen plötzlich morgens den Eindruck, ich soll einer, die ich nicht so gut kenne, ja, also wir haben immer mal wieder Kontakt, der soll ich eine kurze Nachricht schreiben und ihr etwas weitergeben, wo ich das Empfinden hatte, das möchte Gott ihr an diesem Tag zusprechen. Und wie gesagt, ich kenne die kaum, ich weiß nicht viel über ihre Lebenssituation, aber es war so ein dolles Drängen in mir, dass ich das tun soll. Und ich fand es peinlich, muss ich euch echt sagen, weil wir haben sonst kaum Kontakt zueinander und dann ihr zu schreiben und zu sagen, du, ich habe das Empfinden, ich soll das und das dir sagen. Gut, ich habe es dann trotzdem gemacht, ja, also mit viel Schweiß und was weiß ich. Und ich wusste ja auch gar nicht, stimmt das überhaupt, ja, also treffe ich damit überhaupt ihre Lebenssituation. Und dann habe ich ihr das geschrieben und ich würde sagen, eine halbe Stunde später kam ein Telefonanruf und sie rief mich an und sagt, ey, du glaubst es nicht, ich bin hier gerade da und da und ich hatte die und die Situation und dann lese ich das, was du geschrieben hast und es hat so dermaßen in diese Situation gepasst. Ich musste ja erst mal weinen, weil Gott in dem Moment eine echte Frage meines Herzens sofort durch dich beantwortet hat. Und ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Und das war so ein Segen auch für mich. Könnt ihr euch vorstellen, oder? So skurril das vorher klang, so herausfordernd das für mich war, weil ich oft dann so denke, ey, was denken die anderen über mich? Ja? So segensreich war es dann zu erleben, ey, das hat hundertprozentig gepasst. Das war ja genial. Ich konnte ihr ein Geschenk damit machen, dass ich zu einer Frage, die sie hatte, die Antwort dazu geben konnte. Und ich bin sicher, jeder von euch und auch ich, wir bekommen immer mal wieder solche Impulse Gottes. Das sind diejenigen, die wir kurz im Kopf durchdenken. Mensch, das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Und dann aber auch wieder abhaken. Entweder, weil wir keine Zeit uns dafür nehmen wollen oder weil sie uns zu sehr herausfordern würden oder weil wir denken, ey, das bringt doch gar nichts jetzt oder so. Wir machen das sehr schnell, sehr klein. Aber wenn wir beginnen würden, diese Impulse, und seien sie noch so klein, umzusetzen, bin ich sicher, dass wir Wunder erleben. Und das kann ich euch sagen. Also wann immer ich bereit war, diese Herausforderung anzunehmen und echt Grenzen zu überwinden, ich habe immer Segen dadurch erfahren. Der zweite Punkt. Suche Wiederherstellung statt Anpassung. Ich verrate euch, was ich damit meine. Es gibt dieses sehr bekannte Gebet, das gibt's auf 1000 Postkarten und was weiß ich. Da steht, Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das kennt ihr bestimmt alle, ne? Ich muss euch sagen, auch wenn ich mir jetzt hier Feinde mache, ich habe echt ernsthafte Probleme mit diesem Spruch. Vielleicht geht's euch nicht so. Bei mir stößt diese Formulierung irgendwie auf. Dieses gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, klingt für mich wie ein erster Schritt der Passt-schon-Haltung. Ich weiß, was die Person, die das geschrieben hat, meint, was dahinter steht, ja. Aber also ich kann mit diesem Spruch so nicht wirklich was anfangen. Mir fällt dazu ein, wie ich mal vor, ich weiß nicht, ob das vor 2 Jahren war, wann war der Messeweg da? Das war vor 2 Jahren, ne? Die Baustelle. Also das war eine Zeit lang, da war wirklich auf meinem gesamten Schulweg, war überall Baustelle. Auf dem Ring war Baustelle, in Riddagshausen war Baustelle. Egal von welcher Seite ich zu meiner Schule wollte, es wurde immer schlimmer. Erst war es nur eine Baustelle, da musste ich halt einen Umweg fahren, dann kam eine zweite Baustelle dazu, dann wurde der Umweg größer und hinterher habe ich ungelogen von Stöckheim nach Gliesmarode 50 Minuten gebraucht, weil ich tausende von Baustellen umschiffen musste, ja? Und der Weg wurde einfach dadurch immer komplizierter und immer länger. Ich konnte nichts gegen diese blöden Baustellen tun. Wisst ihr, Hindernisse, die in mein Leben kommen und die ich immer einfach nur akzeptiere mit der Passt-schon-Haltung, die führen dazu, dass ich mein Leben dementsprechend immer mehr einschränken muss. Ich muss diese Dinge nämlich umschiffen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Also das können zum Beispiel negative Erfahrungen sein, die du gemacht hast, die dich geprägt haben. Es können Aussagen von Menschen sein, die du jahrelang mit dir rumschleppst und die etwas mit dir machen. Das können Ängste sein, die in dein Leben getreten sind durch bestimmte Situationen. Und diese Ängste musst du jetzt immer umschiffen. Bei mir war, ich bin jetzt mal ehrlich, bei mir war das zum Beispiel die Aussage anderer über meinen Beruf. Ich bin Lehrerin. Jetzt fallen euch gleich 1000 Sätze dazu ein, ne? Was man Lehrern so alles sagt. Oh ey, ein Halbtagsjob. Immer nur Ferien. Oh ey, du hast ja gar nichts zu tun, ne? Du sitzt ja ab mittags zu Hause und kannst dich entspannen und so. Natürlich weiß ich in meinem Inneren, dass das alles Schwachsinn ist und dass alle, die keine Lehrer sind, einfach keine Ahnung haben. Trotzdem hat dieser Satz was mit mir gemacht im Laufe der Zeit. Und zwar ist das zu so einem Hindernis bei mir geworden, dass ich versuche, geschickt zu umschiffen, indem ich mindestens 150% gebe in allem, was ich als Lehrer tue. Ich möchte, dass jeder sieht, ich bin eine Superlehrerin, Superwoman in Lehrerform, ja? Und das mache ich tatsächlich aus einem permanenten Drang in mir, den zeige ich's. Leute, das ist keine Freiheit. Ehrlich, das kann ich ganz offen hier vorne sagen. Aus so einem Druck, eine gute Lehrerin sein zu wollen, ist doof. Natürlich will ich trotzdem immer eine gute Lehrerin sein, ja? Aber nicht aus dem Druck, es anderen beweisen zu müssen, die meinen, sie wissen irgendwie was über meinen Beruf zu sagen. So, und ich kann mich jetzt an der Stelle entscheiden. Akzeptiere ich, dass das in meinem Leben so einen Raum einnimmt und ich mein Verhalten daran anpassen muss? Oder suche ich die Freiheit, die Jesus mir verspricht? Eine Freiheit, die mir sagt, wenn ich dich davon frei mache, da oben lest das, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Oder gehe ich mit diesen Aussagen zu Gott und sage, ey, ich habe dir so viel Raum in meinem Leben gegeben, das ist nicht gut. Ich möchte das nicht. Ich möchte diese Dinge nicht umschiffen. Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel aus meinem Leben. Es gibt noch etliche mehr, wo ich immer die Entscheidung treffen kann. Akzeptiere ich das? Nehme ich das hin? Und muss dafür aber 1000 Umwege gehen? Gerade mit Ängsten ist das ganz oft so. Oder sage ich, nein, ich will diese Einschränkung in meinem Leben nicht, weil ich auch weiß, dass ich vieles in dem, wo Gott mich gebrauchen will, dann nicht mehr tun kann. Also bleibt mir nur, Jesus das hinzulegen und zu sagen, ich will frei davon werden mit deiner Hilfe. Und manchmal ist das ein ziemlich langer Weg, bis man wirklich Befreiung und Wiederherstellung erlebt. Sowohl körperlich kann das sein, dass du echt lange durch eine Krankheit durchgehen musst, aber genauso auch seelisch. Und manchmal ist es auch ein völlig anderer Weg als der, den du dir vorstellst, wie Jesus dich zur Befreiung führt. Ich habe das oft in meinem Leben erlebt. Nur ganz kurz, ich habe auf dem GIF schon oft erzählt, dass ich in einem Bereich starke Minderwertigkeit hatte. Und das hat wirklich, wirklich mindestens 10 Jahre gedauert, bis Gott durch mini kleine Schritte bei mir das gelöst hat. Und ich kann jetzt sagen, ich bin davon wirklich frei. Und kaum bin ich davon frei, schafft er einen neuen Moment, wo ich wieder genau die gleichen Empfindungen, die gleichen Gefühle habe, weil ich in was hineingekommen bin, was für mich Neuland ist, ja, aus der Komfortzone raus. Und schon steht mir wieder die Minderwertigkeit im Weg. Und ich denke, ach Mensch, ist doch wohl noch nicht ganz weg, ja. Also manchmal ist der Weg sehr lang und Gottes Wege sehr interessant. Ich musste da an eine Begebenheit aus dem Alten Testament denken. Ich glaube, Elisa war es. Ich verwechsel oft Elia und Elisa. Ich meine, es war Elisa, der einen König heilen sollte. Und in 2. Könige wird das uns beschrieben. Und der König schickt seine Diener zu Elisa und sagt, hier, ich brauche Heilung, der hatte Aussatz. Und komm doch mal und mach da was mit deinem Gott. Und dann schickt Elisa die Diener wieder nach Hause und sagt ihnen, er soll sich, jetzt lasst mich mal gucken, wo. Irgendwo in Israel soll er ins Wasser steigen und sich 7-mal darin baden. Und dann ist der Aussatz weg. Und seine Antwort ist, die Antwort des Königs, siehe, ich hatte mir gesagt, der Prophet wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Sind nicht Abana und Papa die Flüsse von Damaskus viel besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Und im weiteren Verlauf der Geschichte müssen jetzt die Diener hinter ihrem König herlaufen und sagen, Mensch, also jetzt stell dir mal vor, er hätte was ganz Großes von dir gefordert, dann hättest du das doch auch gemacht. Jetzt fordert er nur so eine kleine Sache. Mann, 7-mal baden, das kriegst du ja wohl hin. Und der König geht dann zähneknirschend in das Wasser und tatsächlich muss er 7-mal untertauchen. Und erst dann ist der Aussatz weg. Wisst ihr, klar ist der Weg manchmal echt schwierig. Aber ich will auf dem Weg Gottes mit mir sein und nicht stehen bleiben. Ich will nicht aus Ängsten oder so geleitet werden, sondern ich suche die Freiheit, die Gott schenkt. Und ich habe mir mal die Freiheit genommen, diesen Spruch, den ich am Anfang gesagt habe, mit dem ich nicht so ganz im Astreinen bin, den mal ein bisschen umzuformulieren. Ja, ich würde sagen oder beten, Gott, gib mir das Durchhaltevermögen, in den Dingen auszuharren, die ich mit dir gemeinsam noch nicht verändern konnte. Den Gehorsam, die Dinge anzugehen, die du gerade in mir verändern möchtest und die andauernde gesunde Unzufriedenheit niemals im Status quo verharren zu wollen. Dazu kann ich Amen sagen. Ich habe in einem Buch von Leo Bigger eine Geschichte gelesen, die passt ganz super. 2 Samen lagen nebeneinander in der fruchtbaren Frühlingserde. Der erste Same sagte, ich will wachsen. Ich will meine Wurzeln tief in die Erde unter mir ausstrecken und meine Sprossen durch die Erdkruste über mir stoßen. Ich will meine zarten Knospen entfalten wie ein Banner, um die Ankunft des Frühlings zu verkünden. Ich will die Wärme der Sonne auf meinem Gesicht und den Segen des Morgentaus auf meinen Blütenblättern spüren. Und so wuchs er. Der zweite Same sagte, ich habe Angst. Wenn ich meine Wurzeln in den Boden unter mir ausstrecke, dann weiß ich nicht, was mir da im Dunkeln begegnet. Wenn ich mir meinen Weg durch die harte Erde über mir bahne, könnte ich meine empfindlichen Sprossen verletzen. Was ist, wenn ich meine Knospen öffne und eine Schnecke versucht, mich zu fressen? Und wenn ich meine Blüte öffne, könnte ein kleines Kind mich aus dem Boden reißen. Nein, es ist viel besser für mich zu warten, bis es sicher ist. Und so wartete er. Eine Hofhenne, die im Boden des ersten Frühlings nach Futter scharrte, fand den wartenden Samen und fraß ihn prompt. Ich weiß gar nicht, ob ich das darf. Darf ich nochmal Werbung fürs GIF machen oder ist das wirklich... Also, mir ist das so wichtig. Ich habe in meinem Leben so oft erfahren dürfen, dass das stimmt. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und ich glaube, jeder von uns kämpft mit Ängsten, mit Dingen, die Menschen in unser Leben reingesprochen haben, mit Hindernissen, die wir immer umschiffen. Und wenn du merkst, das hat dich gerade total angesprochen und du bist noch nicht bei unserem geistlichen Intensivwochenende angemeldet, dann mache ich hier nochmal Werbung. Ja, letzte, allerletzte Chance, denn eigentlich ist das Ding schon abgelaufen, ja, die Anmeldefrist. Aber das ist ein Ort, wo du Gott bewusst den Raum gibst, dir solche Dinge zu zeigen und zu sagen, ich möchte da frei werden, ich möchte das nicht länger umschiffen. Dritter Punkt, ich mache ihn ganz schnell. Fokussiere dich, statt dich zu verlieren. Was bedeutet Überfluss in unserer Gesellschaft? Entdecke die Möglichkeiten. Überfluss bei uns heißt, ganz viel Freizeit haben ist eines der höchsten Güter in unserer Gesellschaft und entscheidet über unsere Lebensqualität. Also muss Arbeit gut bezahlt sein, um in der Freizeit wirklich all die unbegrenzten Möglichkeiten nutzen zu können für Hobbys, für Urlaube und so weiter. Und Luxusgüter und Statussymbole beweisen dann uns und auch anderen unseren Überfluss. Auch wir als Christen, glaube ich, landen sehr schnell in diesem Rad. Und wir sind selber auch oft unzufrieden, wenn die Zeit für sich selbst neben all den anderen Terminen irgendwie nicht mehr reicht. Und ich kann mich an ein Gespräch erinnern mit Carola, als wir beide noch kleine Kinder hatten. Sie, glaube ich, 3, ich 2. Mittlerweile hat sie ja 4. Sie hatte deutlich mehr zu tun mit ihren Kindern als ich. Und bei mir war das so, dass ich tatsächlich einmal in der Woche geschafft habe, einen Nachmittag zum Sport zu gehen. Das war höchst Luxus. Und sie war da so ein bisschen, oh Mann, ey, das würde bei mir niemals gehen. Also das kriege ich gar nicht unter. Ich habe irgendwie nie Zeit und was weiß ich und so. Und irgendwann nach dem Gespräch kam sie mal zu mir und sie so, du Tanja, also ich habe da noch mal echt eine geniale Erkenntnis von Gott bekommen. Und ich so, ja, sprich mal aus. Und sie so, ja, also ich habe da Zeit mit Gott verbracht und er hat mir gezeigt, ich brauche gar nicht den Nachmittag Sport, um zu entspannen und wirklich in die so in so eine tiefe Entspannung zu kommen, sondern er will das für mich sein und ich brauche einfach nur die Zeit mit ihm und immer wieder im Alltag irgendwie die Momente mit ihm und dann reicht mir das total. Und ich stand da so und dachte, okay, ich finde meinen Tag eigentlich ganz gut. Sie wollte mir auch nicht sagen, dass ich den jetzt nicht mehr haben darf. Aber es hat mich schon zum Nachdenken gebracht, denn ich hatte eine Zeit, wo ich mich sehr darauf fixiert habe. Oh, ich brauche unbedingt Zeit. Ich muss das noch ganz schnell erledigen, damit ich endlich mal Zeit für mich habe. Und ich glaube, wir kommen da so ganz oft in dieses Hamsterrad. Entdecke all die Möglichkeiten, die sich dir bieten. Und da kommt so Frust auf, wenn man das nicht kann und wenn dann da nicht genügend Zeit für ist. In 1. Johannes 5, Vers 12 steht, wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Das ist eine ganz klare Aussage. Nichts mit Jesus, kein Leben. Mit Jesus, Leben im Überfluss. Das heißt, Leben im Überfluss kann man tatsächlich nicht erleben, wenn du Urlaube in allen Ländern der Erde erlebt hast, wenn du alle Luxusgüter hast, das beste Auto fährst, ein großes Haus endlich hast oder was du dir für Ziele sonst gesetzt hast. Ist alles schön und gut, aber Leben im Überfluss, sagt die Bibel, geht ausschließlich in einer engen Beziehung mit Jesus. Und es fordert ein Fokussieren auf Jesus. Und das kostet tatsächlich auch eine Entscheidung. Ich gehe total gerne in die Badewanne. Ich weiß, die meisten hassen das. Ich liebe das. Ich kann auch 2 Stunden drin sein, bis alles schrumpelig ist. Und jedes Mal stellt sich für mich die Frage, gehe ich in die Badewanne mit einem guten Buch? Gehe ich in die Badewanne mit meinem Handy? Ja, das ist schon gefährlicher, könnte ja ins Wasser fallen. Oder gehe ich mit nix in die Badewanne und nutze die Zeit, um mit Gott Zeit zu verbringen. Und wann immer ich mich entscheide, das mit Gott zu machen, das sind geniale Zeiten. Ich kann in der Badewanne super entspannen, da ist dann auch keiner bei mir. Ich habe die Zeit und den Raum. Und ich habe schon so geniale, tiefe Begegnungen mit Gott gehabt. Ich kann sie mir jedes Mal rauben, indem ich mit dem Buch oder dem Handy in die Badewanne gehe. Es kostet uns eine Entscheidung und eine Fokussierung auf Jesus. Das waren meine drei Punkte. Ich möchte aber mit euch ganz am Ende noch mal einmal einen Gedanken kurz durchspielen. Was wäre eigentlich gewesen, wenn Gott im Laufe seiner Geschichte mit den Menschen eine Passt-schon-Haltung gehabt hätte? Stellt euch mal vor, der Sündenfall ist geschehen und Gott hat eine Passt-schon-Haltung. Naja, Mist, hat nicht geklappt. Ich habe immer noch eine schöne Schöpfung. Ja, dann müssen die Menschen jetzt eben mal gucken, was sie machen. Vielleicht fällt mir noch was Neues ein, was ich schaffen kann. Oder vielleicht sind mir die Engel ja doch genug. Was hätte das für uns geheißen? Wir wären in Ewigkeit verloren gewesen. Was wäre gewesen, wenn Gott die Passt-schon-Haltung an dem Punkt gehabt hätte, wo er einen Bund mit dem Volk Israel eingegangen ist? So, da gab es Hohepriester als Mittler, man hat Schlachtopfer gebracht und so konnten die Menschen irgendwie wieder in Beziehung zu Gott treten. Passt schon, hätte Gott gedacht, reicht doch ein Volk. Ja, und die haben jetzt einen Weg gefunden, dass sie wieder Zeit mit mir haben können. Das hätte für uns bedeutet, dass wir nie in das Privileg gekommen wären, mit Gott in einem Bund des Segens zu stehen. Jesus ist gekommen und ist ans Kreuz gegangen, damit die Beziehung wiederhergestellt wird zwischen Gott und den Menschen. Dafür hat er sein Leben gegeben. Auch an der Stelle hätte Gott sagen können, passt schon, reicht jetzt. Jetzt können Sie ein Leben hier auf der Erde in Beziehung zu mir leben durch den Heiligen Geist. Sie können mich zwar nicht direkt sehen, können auch nicht direkt irgendwie bei mir sein, aber Sie können mich ja in Ihrem Herzen erleben. Aber auch an der Stelle hört Jesus ja nicht auf, sondern so wie er auferstanden ist, werden auch wir einmal auferstehen. Und wir dürfen wissen, es wird die Zeit geben, wo wir tatsächlich bei Gott sind und wirklich von Angesicht zu Angesicht vor ihm stehen, in seiner ganzen Herrlichkeit. Wisst ihr, Gott hat nie auch nur ansatzweise eine Passt-schon-Haltung gehabt. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist die pure Leidenschaft für dich. Und das ist mir ebenso bewusst geworden, nochmal, als wir gesungen haben. Er hat nicht einen Moment an sich dabei gedacht, nicht einen Moment, als er am Kreuz gestorben ist, sondern er ist diesen Weg für dich gegangen, im Gedanken an dich. Ich habe euch ein Lied mitgebracht und ich wünsche mir, dass wir uns kurz dieses Lied noch nehmen, um zu reflektieren in unserem persönlichen Alltag. Wo offenbart sich in deinem und meinem Leben eine Passt-schon-Haltung, die Gottes Segen im Weg steht? Ist es zum Beispiel das Festhalten an deiner Komfortzone? Lässt du dich von Gott nicht herausfordern, obwohl du eigentlich weißt, du sollst dich herausfordern lassen in ganz bestimmten Dingen, die er dir auch schon gezeigt hat? Oder ist es deine stetige innere Anpassung an Hindernisse, die du zwar in dir empfindest, aber wo du ganz gut mit gelernt hast, umzugehen? Du lebst damit irgendwie. Oder ist es dein Fokussieren auf Dinge, die dich letztendlich immer wieder von Gott selbst abhalten, weil sie deine Restzeit noch so ausfüllen, dass einfach keine Beziehung mehr möglich ist? Da das Lied in Englisch ist, lese ich euch das mal ganz kurz in Deutsch vor. Ich habe es für euch übersetzt, wobei es nicht so ganz einfach war, es zu übersetzen. Ich wache auf und weiß, dass es einen Grund gibt. Alle meine Träume werden wahr. Leben ist dazu da, es mit dir zu leben. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Du bist es, der mich erhebt. Du füllst meine Augen mit Wundern. In deiner Liebe bleibe ich ewig jung und die Freiheit, die du gibst, ist vollkommen und makellos. Kein Moment mit dir ist verschwendet. Sieh die Sonne, wie sie durch die Wolken bricht. Aus Schwarz und Weiß werden bunte Farben, wohin ich auch blicke. Alles ist neu in dem Retter, der mich gefunden hat. Das ist echtes Leben im Hier und Jetzt. Du bringst mich höher und weiter, als ich je selbst gekommen bin. Es ist deine perfekte Liebe, die mich aufsteigen lässt. Gott, deine Freiheit ist eine offene Tür. Du bist alles, was ich will, und davon will ich immer mehr. Du zeigst mir den Weg, Gott. Du bist genau neben mir. In deiner Liebe bin ich komplett. Es gibt nichts, was an ein Leben mit dir heranreicht. Das Leben, das du für mich geschaffen hast, das wähle ich.